wurde vermessen und dann wurde das Modell in 1:1 Gipsmodell hergestellt, was heutzutage bei den Italienern also unüblich ist. Das wurde ein 1:1 Modell und dort sind eben bei der Umsetzung vom 1:15 Fehler passiert. Also das Auto ist irgendwie in Natur breiter geworden und die Haube war ein bisschen schief vorne, was man jetzt noch sieht. Und das war eben so. Und als die erste Karosserie dann auf das Chassis gesetzt wurde, haben wir es dann gemerkt, dass die Räder viel zu weit drin standen. Die waren eigentlich bündig und die standen aber so weit drin, die Karosserie ist einfach breiter geworden. Aber wir konnten es nicht mehr ändern, es war dann so und das war das Design.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Und mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zur alten Schule. Das Jahr nähert sich ja dem Ende entgegen und ich habe das Gefühl, ich muss noch mehr in jede einzelne Folge reinpacken. Und darum geht es heute um Autorennen, Autokonstruktion und auch ein bisschen um Restauration. Und darüber rede ich mit einem Gast, der zu einer ganz besonderen Familie gehört. Sein Bruder war der erfolgreichste Motorsportler der DDR. Sein Vater hat Rennwagen konstruiert und ist seinem Traum nachgegangen, einen eigenen Sportwagen zu entwickeln. Er trägt den Staffelstab jetzt mit seinem Sohn weiter und baut immer noch Autos. Die Rede ist von Peter Melkus. Wie es ist, wenn man im Sozialismus auf die fixe Idee kommt, ausgerechnet einen Sportwagen zu bauen und wo die ganzen Teile für ihren RS1000 herkamen, darüber reden wir in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß mit meinem Gast, Peter Melkus.
Nach dem Krieg war ein unheimlicher Bedarf da an LKW-Fahrten und sowas. Da war ein junger Mann, er hat bei seinem Vater in einer Brauerei Vertrieb gearbeitet und hat dort mit dem LKW Bierfässer breit gefahren an alle Gaststätten. Mhm. Und auch einmal auf eine Rennstrecke, und zwar das war das Dresdner Spinnerennen, hat er dort Bierfässer hingeschafft, und als er wieder zurückfahren wollte, war aber die Strecke schon wieder gesperrt und er musste zwangsläufig das Rennen mit beobachten. Und das hat ihm so gefallen und da hat er den Funken bekommen, also sowas müsste ich auch mal machen, das bringe ich eh auch besser. Und danach hat er gesagt, wie fängt man sowas an, und hat sich dann ein uraltes Rennauto gekauft, ein gebrauchtes, und ist damit gefahren, hat aber bald gemerkt, dass das nicht zielführend ist, das fuhr nicht richtig, war langsam, und hat dann um das abzukürzen, zum Schluss ein Veritas gekauft, der war konkurrenzfähig, aber ohne Motor. Der war ja der 328er BMW Motor, der war ja schon damals sehr begehrt, und er hat nur das Chassis bekommen und hat dort einen aus einem riesengroßen Schrottplatz geborgenen Flugzeugmotor in Luft gekühlt und hat er dort in den Veritas eingebaut und ist damit gefahren, auch relativ erfolgreich, bis dann die Geschichte dann so weiterging, dass es eine neue Serie gab, Ende der 50er Jahre, das war die Formel 3, 500 Kubik Monoposto mit Motorradmotoren, BMW-Motor, Chap-Motor. Und dort hat er seinen ersten Eigenbau gemacht, also einen Rahmen gebaut, eine Karosserie drum gebaut, und hat einen Chap-Sandbahn Rennmotor dort eingebaut, und mit dem ist er dann gefahren. Bis diese Klasse dann aufgelöst wurde, und die wurde dann zur Formel Junior mit 1000 Kubik. Und dort hat er dann sich wieder ein neues Chassis gebaut und einen Wartburg-Motor, den gab es damals schon, eingebaut, 1000 Kubikzentimeter, hat gepasst. Und mit diesem Auto ist er dann recht erfolgreich gewesen, auch international, und hat gesagt, ja, das könnte man auch in Serie bauen. Und dann ging das eben eins zum anderen, dann wurde eine Kleinserie gebaut von 3 Stück, und dann wurde ab den 60er Jahren jedes Jahr ein neues Modell gebaut, also im Prinzip schon das gleiche, aber immer wieder modifiziert, bis 1964 die Krönung dann war. Ja, dann wurde das Chassis unheimlich schmal gemacht, weil die 1000 Kubik mit so knapp 100 PS, da musste man auf jedes Mühe achten, also Windschlüpfrigkeit, ja, und Gewicht war da ausschlaggebend, um dort erfolgreich zu sein. Der Wartburg-Motor wurde nicht mehr stehend eingebaut, sondern liegend eingebaut, damit der Schwerpunkt sehr weit unten ist. Die Teile wurden dann alle selbst angefertigt, also so wie wir das heute kennen. Wir kaufen uns mal eine Bremsanlage oder eine Tankanlage, das gab es alles nicht, oder Felgen. Felgen wurden selber gegossen, wurden Modelle gebaut, dann wurden aus Elektronenguss, also Magnesiumguss, wurden dann die Felgen gegossen und selber bearbeitet. Die Dreieckslenker waren auch aus Magnesium, also das war schon sehr, sehr hochwertig, das Auto.
Richtig High-End, ne?
Ja, sah auch bildhübsch aus, Aber das Problem war, die Formel 3 wurde dann aufgestockt auf 1600 Kubik und damit waren wir dann nicht mehr konkurrenzfähig. Es gab keinen 1600er Motor bei uns. Aha. Und da hat sich das ganze Renngeschehen dann mehr auf die nationalen Einsätze beschränkt, weil dort waren alle Autos gleich. Und bis 1969 sind die Autos dann gefahren, wurden dann in Anführungsstriche Großserien hergestellt. Also die Russen hatten diese Autos dann bestellt und da gingen dann 2x20 Autos nach Russland, wurden exportiert. Mhm. Und ja, die sind dann auch intern dann in ihrem Land da Rennen gefahren. Ja, und 1969 wurde das dann eingestellt, dann kamen die ersten Ladermotoren und dann hörte eigentlich die Ära meines Vaters auf und mein Bruder hat das dann weitergeführt, die Monoposto. Er hatte dann dieses alte Formel 3 Chassis modifiziert mit dem Ladermotor. Aha. Und ist dann bis 1977 mit diesen Autos sehr erfolgreich gewesen. Dann aber nicht mehr, dann war es einfach überholt. Es musste einfach ein neues Auto her. Die Tschechen, die Polen, die Ungarn, die hatten dann schon schnellere Autos und das Fahrgestell gab es einfach nicht mehr her. Und 1977 wurde dann ein neues Auto konzipiert, neuer Gitterrohrrahmen, extrem verwindungssteif. Karosserie wurde bei uns im Windkanal in der TU optimiert. Und wir hatten dann eine Leistung, die Ladermotoren hatten auch nicht viel Leistung, die hatten 75 PS ungefähr. Und damit ist man dann bis zur Wende praktisch dann gefahren. Kurz vor der Wende wurde nochmal ein neues Modell aufgelegt, ein dreidimensionaler Gitterrohrrahmen, eigentlich sehr modern. Der sollte dann auch nach der Wende, sollten wir den für BMW bauen, für die Nachwuchsjahre, die Formel Junior, die es dann gab. Aber durch den Tod meines Bruders, also den Verkehrsunfall, ist das dann alles nicht mehr zum Tragen gekommen. Sprung zurück. 1969 hat das dann aufgehört mit meinem Vater und er sagt, es muss irgendwas geben. Und da gibt es eine Episode, ich erzähle das einfach mal weiter. Ja, es gibt eine Episode, die geht zurück auf das Jahr 1963 ungefähr. Da war nochmal hatten sie nochmal ein Rennen in Österreich, ein Flugplatzrennen in Aspern am Flugplatz. Und dort waren unter anderem auch Sportwagenrennen. Und dort hat er so einen Lotus Elan gesehen und hat gesagt, typisches Auto, sowas bauen wir auch mal. So was könnte mir gefallen, das bauen wir auch mal. Ja, dann ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten, auch beim Vater sicherlich nicht. Und 1969, 68, 69 war dann so jetzt fangen wir einfach mal an, so einen kleinen Sportwagen zu bauen. Und jetzt ist das Thema relativ umfangreich. Weiß ich, ob Sie noch was fragen wollen? Oder?
Ja, ich wollte auch einmal ein bisschen, wir müssen tatsächlich nochmal zurück, und zwar zur Formel 3. Die Anfänge Ihres Formel 3 Autos, die waren noch international, also auch im Westen international. Ne? Also das war eben nicht nur Ostmotorsport, also Polen, Tschechien, Ungarn, Russland, sondern tatsächlich sind in Deutschland auch gefahren, also in Westdeutschland, in Frankreich und
so gefahren. Also ne? Anfang der 60er Jahre, also 59, 60, da war ja die Grenze noch gerade so offen. Dort sind die in Österreich gefahren, in Berchtesgaden-Bergrennen und Jugoslawien, auf dem Nürburgring waren sie, auf der Solitude ist er gefahren. Also das war alles noch möglich und dort war er mit seinem Auto oder mit diesen Autos mit den 1000 Kubik konkurrenzfähig.
War schon richtig gut dabei. Waren Sie da mit an den Strecken schon? Oder?
Nee, da war ich noch. Da war ich fünf Jahre oder sechs Jahre, das war nicht. Aber das war noch die Zeit, wo die Autos erfolgreich waren. Dann 61, 62 auch noch. Dort konnte man aber schon bedingt bloß im Ausland mitfahren. Also die Grenzen waren ja geschlossen. Aber für Sport gab es da immer noch eine Lücke. Natürlich mit Begleitung durften die dann dort fahren. Aber dann ab 63, wo die Klasse dann auf 1600 ging, hat es keinen Sinn mehr gemacht. Politische Verhältnisse waren dann auch immer extremer geworden. Man durfte nicht mehr ins Ausland fahren.
Ja. Woher hat Ihr Vater das ganze Know-how gehabt eigentlich? Der war ja ursprünglich, eigentlich war der auch Fahrlehrer oder hatte noch eine Fahrschule?
Nee, Fahrlehrer. Die Fahrschulgeschichte hat er, als er noch Fahrer war bei seinem Vater, in der Zeit, 1954, 55, hat er gesagt, okay, unheimlicher Bedarf an Fahrgelegenheiten oder an Fahrerlaubnis sind da, machst du eine Fahrschule auf. Ging relativ problemlos damals, es wurde ja gebraucht, man hat da schnell eine Lizenz bekommen. zumal mein Vater eigentlich nie eine Fahrerlaubnis gemacht hatte. Also das war noch ein Krieg, so, da ist er im LKW gefahren, jeder ging davon aus, der hat eine Fahrerlaubnis. Und ja, nichtsdestotrotz fing dann an mit uralten Autos, einen alten EMW, einen alten Hansa hatte der dann noch. Und er hat mit zwei Mann angefangen, eine Fahrschule aufzubauen und hat dann Fahrschule betrieben, durchgängig bis zur Wende. Zur Wende war der Höhepunkt mit 20 Fahrlehrern oder 25 Fahrlehrern. Wahnsinn, ja. Man muss dazu sagen, der Bedarf in der DDR war relativ groß. Mhm. Wartezeiten auf den Führerschein, bevor man den Lehrgang beginnen konnte, waren so 2 Jahre. Auf ein Auto musste man ja noch länger warten, aber das war schon eine Marktlücke. Wurde aber vom Staat sehr beobachtet und 1900, in den 70er Jahren wurden diese Betriebe dann auch verstaatlicht und also eine andere Geschichte. Jedenfalls hat er in der Zeit, als er die Fahrschule aufgebaut hat, parallel dazu diese Rennwagen gebaut, hobbymäßig.
Und konnte hier aber in der Umgebung auf die Fachleute zurückgreifen, oder?
Nee,
oder
hat er das selber? Er war also in der Richtung ein Genie. Er wollte eigentlich am Kriegsende Flieger werden und hatte dann am Kriegsende noch den Segelflugschein gemacht und wollte dann die Laufbahn eines Piloten machen. Ging ja dann alles nicht mehr nach Kriegsende. Und er hat wirklich sehr viel technisches Verständnis gehabt und hat das Know-how do it by learning gelernt und hat gelesen, hat sich belesen, also alles im eigenständig, hat nie studiert und hat das eben.
Unglaublich, dass man das autodidaktisch so hinbekommt.
Autodidaktisch, also, genau. So erfolgreich und hat dann eben auch gelernt mit jedem Fahrzeug, was er gebaut hat, das muss man anders machen, hatte natürlich die Augen überall, wie man was machen konnte. Und ja, er war in der Richtung wirklich ein Genie.
Haben Sie, also Ihr Bruder ist ja auch, kommen wir ja gleich jetzt noch drauf, also ein ganz erfolgreicher, wahrscheinlich der Ostrennfahrer gewesen. War das für Sie eigentlich auch ein Thema, Rennsport, oder haben Sie das?
Am Anfang überhaupt nicht. Also ich sag mal, bis ich so 12 Jahre alt war, hatte ich damit überhaupt keine Ambitionen, hatte ganz andere Interessen. Und dann war das in der DDR so, dass man als 12-Jähriger oder 13-Jähriger, man musste in eine Arbeitsgemeinschaft eintreten. Also das war so konzipiert, dass die Jungs oder die jungen Leute, die auf der Straße rumhingen, sondern die mussten beschäftigt werden. Und jeder musste in eine Arbeitsgemeinschaft, einer hat gesungen, einer hat getöpfert und es gab auch eine über Go-Kart-Sport. Und da habe ich gedacht, ja, das liegt ja eigentlich irgendwie nahe, machst du mal. Und dort sind dann die Gene dann in mir hochgekommen mit 12, 13, 14 Jahren bin ich dann Go-Kart gefahren. Ja, und dann ging das weiter bis ich dann 17 war. Dort habe ich dann ein Jahr eher die Fahrerlaubnis machen dürfen, also die Pkw-Fahrerlaubnis. Und da habe ich mir einen alten Trabi gekauft, mit dem konnte man Rennen fahren, Turnwagenrennen, Gruppe A. Dann ging das weiter über einen RS1000, den ich als Unfall erwerben konnte. Da haben wir zusammengebaut und das war dann die Gruppe B5. Ja, bis hin zu 1977, als die neue Serie der Monoposto gebaut wurde. Dort habe ich mich dann mit beteiligt, ein Rennauto gefahren. Ja, und dann kam Familie, Haus und alles und dann war kein Geld mehr da. Und dann habe ich erstmal eine Pause gemacht, hat mich aber nie ganz losgelassen. In den 80er Jahren sind dann meine Gene, meine historischen Gene, ich hatte immer Ambitionen für alte Autos, alte Waffen, alte Autos und sowas. Und habe gedacht, Mensch, wir könnten in der DDR, damals DDR, auch noch so einen Sportort da finden, mit alten Rennautos, historischen Rennautos, einen Oldtimer-Sport zu initiieren. Es gab nur einen Oldtimer-Sport mit normalen PKWs, Veteranen-Rennsport hieß das damals, aber mit Rennautos gab es das nie. Und, oder mit Rennmotorrädern auch. Und haben wir das dann bis hin beim ADMV-Präsidium so hingebogen mit Vaters Hilfe, der kannte ja dort auch ein paar Leute. Und da haben wir eine neue Sportart in der DDR kreiert, das hieß historischer Rennsport. Und als das so richtig am Kochen war, wir sind dann verschiedene Rennstrecken gefahren, auch mal in Most. Dort haben wir uns mit westlichen Rennsportlern da getroffen, große Veranstaltung. Ja, dann kam die Wende und dann war alles weg.
Ja, das ist immer der übliche Satz. Dann kam die Wende und dann war alles vorbei.
Na, dann war, ja, gut, ist nie weiter schlimm, weil man ja viel schönere Sachen hatte.
Ja, also, klar, genau.
Wir haben ein Autohaus gegründet, man konnte sich mit Autos befassen, es war alles offen, man konnte reisen. Also, um Gottes Willen.
Aber das, was man sich so aufgebaut hat in den mühevollen Bedingungen, das war dann vorbei.
Genau, ja. Aber wie es dann so spielt, irgendwann, vor 10 Jahren kommt das wieder und man hat. Ja, oder mal einen Sprung im Allzugstempo. Als dann die Grenze offen war, konnte man den Rennsport machen ohne Ende. Wir hatten dann ein Autohaus gegründet, ein BMW-Autohaus. Und was lag da nahe, mit dem BMW-Turnwagen mitzufahren?
Das erste BMW-Autohaus im Osten eigentlich.
Ja, ne? Da waren das erste. Ja. Durch die Rennerei sind die BMW-Leute auf uns gekommen. Mhm. Auch über meinen Bruder, der die Rennautos gebaut hatte. Da hatten wir damals mit der BMW Motorsport in engen Kontakt, damals mit dem Kalbfell. Und der hat eben meinem Bruder einen Auftrag gegeben, Mensch, baut doch diese Autos für uns. Natürlich auch an die Kosten gedacht, war ja sehr preiswert. Mhm. Und ist aber nicht mehr zum Tragen gekommen. Ich hatte mir dann einen M3 gekauft, wollte Tourenwagenrennen mitfahren. Und mein Bruder war dann verunglückt. Ich war übrig geblieben und wollte aber trotzdem den Motorsport in der Familie weitermachen, auch aus eigenem Interesse natürlich, hat ja Spaß gemacht. Aber durch das Autohaus ist es einfach nicht dazu gekommen, das hat zu viel Zeit gefressen. Und wir haben dann einen Tourenwagen gehabt, einen alten E30, dann einen E46 und haben dann ein Team gebildet und haben dann Fahrer auf dieses Auto gesetzt und die waren auch erfolgreich, sind die dann gefahren. Naja, und dann so ein paar Episoden, dann kam mal die Geschichte mit dem Super 7, da gab es eine Serie, da konnte man mit dem Super 7 fahren, da hatte ich mir dann einen gekauft, da bin ich mitgefahren. Dann, dann kam auch mal eine Episode, Lotus Elise, da war ja damals, kam raus und das Auto hat mir eigentlich gefallen, kam eigentlich andersrum zustande, das ist vielleicht interessant, kam ein Kunde zu uns, der sagte, ich will einen Z3 kaufen oder einen anderen BMW, ich habe aber so einen Lotus, könnt ihr den in Zahlung nehmen? Da dachte ich mir, ja, exotisch, habe ich mir angeguckt, mal reingesetzt und als ich in dem Lotus drin saß, dachte ich mir, du sitzt wie im Ersthausen, das ist genial. Und bin eine Runde gefahren und habe gesagt, das Auto nehmen wir in Zahlung. Und so ist dann die Liebe zu den Lotus-Fahrzeugen gekommen, die wirklich, und dort habe ich viele, viele Parallelen gesehen zu den Fahrzeugen meines Vaters. Mhm. Leichtbau, kleine Motoren, große Leistung, wendig, eigentlich so, was die Gene auch vom RS1000 waren. Und wenn das anders bei uns gelaufen wäre in der DDR damals, wäre vielleicht, hätte mein Vater vielleicht in die Richtung weitergearbeitet, wäre sinnvoll gewesen.
Bevor wir auf den RS1000 kommen, müssen wir noch über Ihren Bruder reden, weil der hat natürlich eine riesen Motorsportkarriere gemacht. Also der hatte die Gene wahrscheinlich früher.
Also mein Bruder hatte wirklich diese Technikgene oder diese Innovationsgene von meinem Vater geerbt. Parallel dazu hat er Kraftfahrzeugtechnik studiert, hat das nochmal untermauert mit theoretischem Fachwissen und gepaart mit einem endlosen Enthusiasmus. Also er war ein Freak. Eigentlich ging es nur, wenn wir Familienfeier hatten oder irgendwas, nur um Rennautos und wir machen das und sowas. Also da war erst kommen die Rennautos, dann kommen eine ganze Weile nichts, dann kommt Familie und dann kommt alles andere. Aber er hatte auch das Talent gelernt, mitbekommen von meinem Vater, ein gutes Auto muss man ja auch bewegen können. Und er konnte das. Und er hatte dann wirklich, er war dann einer oder überhaupt der beste Fahrer bei uns im Osten. Gab noch ein paar tschechische Fahrer, die ihm ebenbürtig waren, die haben sich da ganz schön behakt, aber er war schon der Beste. Und er hat das natürlich mit seinem technischen Know-how, vielleicht ein kleiner Vergleich zum Michael Schumacher, der konnte ja auch unheimlich gut fahren, hatte aber auch das Verständnis für die Technik. Und wenn beides zusammenpasst, dann sind sie automatisch erfolgreich. Ja. Und ähnlich war das bei meinem Bruder auch. Und er hat dann diesen MT77 in den 77er Jahren dieses neue Auto entwickelt. Aber natürlich nicht alleine, sondern hat ein Team gebildet aus verschiedenen Ingenieuren, auch Rennfahrern, die praktisch das Auto gemeinsam entwickelt haben. Und man Bruder war federführend und hat das dann koordiniert alles und da sind eben wirklich gute Autos dann rausgekommen. Bisschen kurz vor der Wende, wo auch dieses Auto wieder überaltert war und dann wurde, weil wir nicht die Möglichkeit hatten, ein Monocoque zu bauen, also wie es heute gemacht wird, als Kohlefaser, was auch sehr, sehr teuer ist. Und diese Steifigkeit konnte man natürlich auch mit dem Gitterrohrrahmen bedingt nachempfinden, indem man eine dritte Ebene, ganz, ganz einfach, ein normaler Rahmen, ist wie ein Kasten, wie eine Streichholzschachtel, die kann man so verbiegen. Und wenn man da aber einen Bogen drüber spannt, geht das nicht mehr. Also die dritte Dimension. Und damit hatte man ein Chassis, was sehr aufwendig war, aber sehr verwindungssteif, aber trotzdem wesentlich preisgünstiger als ein Kohlefaser-Monocoque. Und es war reparabel. Ein Kohlefaser-Chassis, wenn das einmal gecrasht ist, das kann man wegschmeißen. Ja. Und so einen Rahmen kann man immer wieder Rohre ausbauen und austauschen. Und das sollte, wie gesagt, das Auto für die BMW-Nachwuchs werden. Leider ist es nicht mehr dazu gekommen. Okay. Er sollte übrigens auch in diesem selben Atemzuge bei DTM fahren. War natürlich auch ein PR Objekt für BMW, ein Ostfahrer fährt bei uns in der DDM, das war klar, damals, ja. Hat Probefahrten in Italien gemacht, war der Beste dort, war erfolgreich und wer hätte dort eine Laufbahn als sicherlich als Werksfahrer bei BMW beginnen können und es ist wirklich
das ist ein Jammer, ne?
Nicht mehr dazu gekommen.
Und das wäre noch der E30 M3 gewesen, oder? Oder schon E46?
Nee. Bitte?
Das wäre der E30 M3 gewesen, den er gefahren wäre, oder?
Ja, genau. Ja. Naja, ich weiß nicht, mit wer da noch gefahren, der Chicotto.
Ja, genau. Ja, wirklich ein Jammer. Also das ist
wirklich ein Jammer. Ganz schlimm. Aber der liebe Gott hat so gewollt, man kann nicht, es war eben halt so.
Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Eckies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica. Luxuriöse 10-tägige Urlaube und zwar in Minigruppen mit Oldtimern, die ihr vor Ort aussuchen könnt. Und nein, mir hat die Sonne nicht den Kopf zerbraten und ich rede jetzt auch nicht vom schätterigen Ford Fiesta der Billo Autovermietung. Ihr habt die Wahl zwischen zum Beispiel Mercedes SL, Porsche 911 oder Range Rover Classic. Und das ist sowas von cool, denn es sind immer maximal 4 Autos inklusive Servicefahrzeug unterwegs und es geht natürlich nicht um Geschwindigkeit, sondern einfach nur darum, auf entspannte und ganz wunderbare Art und Weise Land und Leute zu erkunden und es ist ein Urlaub, also gibt es auch Strandtage und wer schon mal in Costa Rica war, der weiß, dass es ein sicheres Reiseland ist mit grandioser Flora und Fauna, mit Vulkanen, Regen und Nebelwäldern und irren Stränden und mit den Fotos könnt ihr auf Instagram noch die Freunde zu Hause richtig neidisch machen, ist ja auch nicht ganz unwichtig heutzutage. Schaut es euch auf jeden Fall mal im Netz an und als ich das erste Mal auf der Seite war, konnte ich es gar nicht glauben, dass jemand sowas organisiert und dann braucht man noch nicht mal den eigenen Klassiker schmutzig zu machen und mit Range Rover oder R107er SL die Landschaft erkunden, es könnte schlimmer kommen. Es gibt übrigens verschiedene Routen. Mein Tipp wäre die La Carrera Costa Rica und auf der Route werdet ihr mich früher oder später mitfahren sehen, das garantiere ich euch. So, jetzt hört ihr hier noch die Webseite und da gibt es eine ganz einfache, nämlich rally-rally.com. Und ganz wichtig, Rally wird hier R-A-L-L-Y geschrieben. rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
Gab es vorher mal schwere Unfälle, wo er gezögert hat und gesagt hat, Mensch, da kann sich doch weh tun, weil das ist ja...
Nee, hatte eigentlich nie einen größeren Unfall, mal kleine Krächze, was weiß ich, mal eine Strohballen oder sowas, aber nie was Ernstes und das zeugt eben auch von seinem Talent, schnell zu sein und trotzdem keine Krächze zu machen. Es gibt ja viele Fahrer, die sind schnell, aber da kannst du eigentlich darauf warten, dass er in der zigsten Runde fliegt da raus und dann, das war bei ihm nie.
Ja. Wie war das denn eigentlich, wenn Sie hier geschraubt haben mit dem ganzen Material? Also das ist ja, glaube ich, diese Nachschubproblematik, das war ja, glaube ich, die große Überschrift im Ostsport oder überhaupt im Ostautomobilbau, ne?
Naja, das haben wir gar nicht so als Problem gesehen, weil wir immer, also wir waren es gewohnt, was es nie gab, wurde selber gebaut, ganz einfach. Ja. Und die Sturzhelme gab es nicht, diese Integralhelme gab es nicht, also wurden sie selber gebaut. Bloß mal als Beispiel. Und wie gesagt, Bremszangen und Felgen und Lenker und sowas, das wurden Modelle gebaut, das wurde gegossen, es wurde selber bearbeitet. Es wurden die Scheibenbremsen zum Beispiel, es gab keine innenbelüfteten Scheibenbremsen. Scheiben wurden eben aus anderen Scheiben hergestellt, wurden gebohrt, da hatte man innenbelüftete Scheibenbremsen oder es wurden die Bremssattel von Polski Fiat genommen, stark überarbeitet, abgedreht und so weiter. Es wurde eben viel selber gebaut. Lenkung, da wurde die Trabi-Lenkung genommen, das war die feine kleine Zahnstangenlenkung, die wurde überarbeitet. Wenn man das mit heute vergleicht, waren das High-End-Produkte. Ja, was man heute manchmal genau, ja, kriegt an billig zusammengeschmiedeten Zeug, da haben wir gesagt, da hatten wir hochwertige Sachen. Wir konnten es natürlich auch so bauen, wie wir es eben wollten. Und würde man sagen, das war unheimlich teuer. Es war damals bei uns in der DDR nicht teuer. Also wenn man so eine Zahnstange von der Lenkung haben wollte, dann wurde gesagt, in irgendeinem Großbetrieb, die diese Maschinen hatten, in der Nachtschicht machst du mal 5 Lenkungen, machst du mal 5 Zahnstangen mit. Und Härten, Einsatzhärten, ja, da gehst du mal dort, denn die machen, ich schmeißen das mal mit ins Bad, dann sind die gehärtet. Also es hat gar nichts gekostet im Endeffekt. Und der Enthusiasmus war eben bei den Leuten noch da, die haben das so gerne gemacht. Und wenn da jemand in Schleiz war und hat zugeguckt und hat dann Uli vorne gesehen, die Lenkung, die habe ich nämlich gebaut.
Ja, ja, das ist genau, dieses Bewusstsein dafür, ne,
und,
das Material.
Ja, und das war eben, und demzufolge war das kein Thema. Es war aber dann schon ein Thema, weil man verschiedene Sachen eben nie bauen konnte. Es ging um Reifen, ja. Schlicks und sowas gab es nicht. Die Tschechen hatten dann angefangen, Schlicks zu bauen, die Russen auch, oder herzustellen, die mehr oder weniger ja, minderwertig waren, aber besser wie nichts. Aber wenn jemand mal aus dem Westen irgendwelche gebrauchten Schlicks bekommen hatte in der Dimension, der war natürlich deutlich besser, das hat man gemerkt. Ne?
Ja. Aber das kann man sich gar nicht vorstellen heute als Rennstall, wenn man sagt, du baust deine Bremsen übrigens selber. dass sie das wirklich alles konnten und dass man das gemacht hat und dass dann nicht so viel schiefgegangen ist, weil das ist ja alles am Limit belastet worden, das Material.
Ja. Und da muss aber das resultiert wirklich aus den Erfahrungswerten meines Vaters, der eben diese Autos entwickelt hatte von primitiven Teilen, die damals sogar verwendet wurden. Die ersten Autos hatten eben die Vorderachse vom 311er Wartburg. Ja. Und dann ging das nicht mehr. Dann wurden eben Federbeine gebaut. Die wurden dann als Dämpfern und Federn wurden selber gewickelt. Und dann wurden eben diese Federbeine gebaut. Und sicherlich sind die ersten auch gebrochen. Und aus den Erfahrungen hat man eben gelernt. Und will ich mal sagen, so weit wie der Colin Chapman, der eben das extrem betrieben hat, ja. bis es dann wirklich gebrochen ist, ja. so weit hat es der Vater wahrscheinlich nicht getrieben. Ja. Also eine gewisse Sicherheit hatte er immer mit konzipiert und er ist ja immer mit diesen Autos auch selber gefahren. Was der Chapman eigentlich nie gemacht hat.
Wenn das eigene Leben drin ist, dann ist man vorsichtiger. Ne?
Genau, und er wollte ja auch nicht verunglücken. Er hat das eigentlich schon so solide gebaut, dass es eben auch gehalten hat.
Ja, und wenn man natürlich Experte ist, dann hört man vielleicht das Auto auch anders. Wenn man merkt, da kündigt sich irgendwas an, dann geht man schon mal vom Gas. Vielleicht sind Rennfahrer da anders, ne? Die einfach drauf losfahren und sagen, ich will einfach nur vorne sein. Hatten Sie die Möglichkeit, an so Festinformationen zu kommen oder sowas? Oder die technischen Sprünge? Oder hatten Sie so Autozeitungen, die hier irgendwie hergeschmuggelt wurden?
Wenig. Also es gab schon Lektüre. Ja, doch, der Vater hatte mal eine Zeit lang, er war ja noch aus der, also vor der Mauer, war ja beim ADAC und hat dann regelmäßig die ADAC-Zeitung bekommen, das weiß ich noch. Es wurde auch irgendwie geduldet, bis das irgendwann mal Ende der 60er Jahre wurde es nicht mehr geduldet, dann war es weg. Aber ansonsten wenig. Westfernsehen war ja bei uns hier unten auch nicht möglich.
Na, Sie sagen hier unten, das nennt sich das Tal der Ahnungslosen.
Richtig,
oder?
Das war wirklich so.
Das liegt zu tief, hier sind die Antennen nicht hergekommen. Ne?
Die Stahl, ja. Okay. Aber ja, wie soll ich sagen? Eigentlich ist das immer eine eigene Entwicklung gewesen und zwangsläufig. Die Autos mussten besser werden und diese Schritte dazu waren eigentlich immer gegeben. Aus einer Trommelbremse musste irgendwann mal eine Scheibenbremse werden. Mhm. Logisch, also das Know-how hatte man schon. Und so hat man das dann eben weitergewickelt. Aber das A und O bei den Rennwagen ist ja immer das Chassis und die Motorleistung. Mhm. Und das Chassis war eigentlich entscheidend. Wenn du ein richtig gutes Chassis hast, kannst du das Auto eben auch richtig gut bewegen. Da kannst du locker auf ein paar PS weniger verzichten, wenn du schneller durch die Kurven fahren kannst. Das war immer die Maxime meines Vaters. Wir haben wenig Leistung, also müssen wir versuchen, das auf anderen Wegen wieder wettzumachen. Windschlüpfigkeit, also Luftwiderstand und Gewicht natürlich und ein gutes Vorgestell.
Ja. Gab es Lieblingsstrecken von Ihrem Vater und Ihrem Bruder oder von Ihnen?
Ja, eigentlich gibt es Schleiz. Schleiz war die Lieblingsstrecke von allen. Vornenbergen-Talstrecke ist ja jetzt ein bisschen modifiziert worden, aber ich bin die alte Strecke auch noch gefahren. Super Rennstrecke. Ja, relativ ungefährlich. Also es waren nie wieder Sachsenring, wo man durch die Stadt gefahren ist. Das war ja wirklich kreuzgefährlich. Das war ja, ja. Und aber die Sicherheitsmomente, die es natürlich heute gibt, die hat auch Schleiz nicht gehabt. Also wenn man rausgeflogen ist, da ist man auf eine Wiese oder einen Graben rein oder sowas. Also Leitplanken und sowas gab es da überhaupt nicht. Und das war eine eindeutige Lieblingsstrecke von allen.
Das war aber auch keine Permanentrennstrecke, das war so halb
Landstraße. Das war Straßenkurs.
Genau, ja.
Genau wie es jetzt auch noch so ist, wird gesperrt und man kann das heute noch fahren. Und wir fahren das ja noch jetzt mit unseren RS1000, also in dem historischen Rennsport, den es ja jetzt gibt, der VV oder GL Pro. Ja. Die Truppe, die fahren ja auch regelmäßig in Schleiz, dort fahren wir mit unseren RS1000 mit und es macht nach wie vor Spaß. Und dort erkennt man nochmal wieder, wenn wir jetzt mal einen Sprung machen, wenn wir mit den Leuten vom GL Pro mitfahren, dort fahren ja BMWs, fahren ja alle möglichen alten Oldtimer-Rennwagen und Tourenwagen mit. Und dort fahren wir konkurrenzlos mit unseren RS1000 mit. Also wir fahren natürlich hubraumbedingt. In unserer Hubraumklasse sind wir der Allerschnellsten. Wir können viel schneller durch die Kurven fahren. Wir können viel schneller, also wir können viel später bremsen. Also die Autos, da merkt man schon, die Autos sind richtig gut im Vergleich zu den Fahrzeugen, die in den Baujahren, also in den Anfang der 70er Jahren im Westen gebaut wurden. Ja. Also wenn ich so einen Triumph Spitfire oder sowas sehe, würde ich mir nie trauen, dort mit Vollgas die Senkler runterzufahren. Also dort merkt man eigentlich die Wertigkeit unserer Autos, kommt heutzutage noch zutage.
Ja, jetzt müssen wir über den RS1000 reden. Also Ihrem Vater ist das nie aus dem Kopf gegangen, dass er einen eigenen Sportwagen bauen müsste. Und, ja. Und es war der einzige Sportwagenhersteller im Endeffekt in der DDR, ne?
So ist es. Also wenn sich mein Vater irgendwas im Kopf gesetzt hatte, dann wusste man, das hat er oben gesetzt. Also und er hatte wirklich die Idee, also er wollte eben auch mal einen Rennwagen bauen, den man auf der Straße auch fahren kann. Das war eigentlich so das Ganze. Er wollte natürlich Rennsport betreiben, zumal zu Ende der 60er Jahre der Motorsport in der DDR ziemlich brach lag. Es gab, wie gesagt, keine Autos. Die Formel 3 Autos, die waren überaltert, die wurden notdürftig mit einem Lademotor ausgestattet. Es war, es gab keine Autos und er dachte, ja, wenn man jetzt eine Sportwagen-Serie hier in der DDR kreieren, könnte man den Motorsport wieder beleben. Also er hat auch so ein paar Ideale gehabt. Natürlich schon mit dem Hintergedanken, wenn ich mit so einem Auto fahre, brauche ich natürlich auch jemanden, der mitfährt. Ich will ja nicht alleine fahren. Aber das war vielleicht nie primär. Primär wollte er wirklich, dass es in der DDR wieder eine Rennsportserie gab. Und dazu waren die Autos eigentlich gedacht. Es waren eigentlich Rennautos, die in Anführungsstrichen notdürftig auch auf der Straße bewegt werden konnten. Also das war schon konzipiert mit Leichtbau, mit Überrollbügel. Also die hatten alle Merkmale, der technischen Merkmale der Gruppe damals B5 mit Diagonalstrebe und alles. Das wurde schon so gebaut, dass die auch international hätten eingesetzt werden können. Autos sind auch bei internationalen Rennen mitgefahren, in Sternberg, in der Tschechei zum Beispiel, das war ein ziemlich großes Bergrennen. Das war international ausgeschrieben, konnten wir mitfahren, in der Tschechei durften wir ja fahren. Mhm. Und dort waren wir natürlich relativ der Konkurrenz unterlegen, mangels Motorleistung. Mhm. Auto war super, aber mit 100 PS war nicht viel zu machen. Ja. Ja, und er hatte diesen Gedanken, hat er umgesetzt. Nun war natürlich, jetzt kommt eigentlich das Interessante oder der eigentliche Wert des Autos heutzutage. Wie konnte man sowas in einem Arbeiter- und Bauernstaat, wo man 10 Jahre auf ein Auto warten musste, es keine Ersatzteile gab, wie konnte man da einen Sportwagen kreieren? Mhm. Ja, und da kam ihm eins zugute. Am 1969 wurde die DDR 40 Jahre alt. Und anlässlich dieses kuriosen Feiertages, das war damals so, hatten sich viele Betriebe verpflichtet, wir machen Sonderschichten, wir erfinden irgendwas Neues. Und der Vater hat ihm gesagt, okay, wir bauen für unseren Staat einen Sportwagen und beleben damit auch den Motorsport. Und das wurde dann sportlich angebunden und dann haben die gesagt, eigentlich haben sie gar nicht gesagt, haben überhaupt nicht dazu gesagt und hat sofort gesagt, dann fangen wir an. Und dann musste es wirklich schnell gehen, ehe irgendeiner auf die Idee kam, hat gesagt, das durfte er nicht machen und sowas. Und innerhalb von einem Jahr, 68 wurde angefangen, 69 war das Auto fertig, der Prototyp. Drei Prototypen waren dann fertig. Jahr. Und Ja, und das, der Vater war ja gewöhnt, Rennautos in einem Jahr zum anderen zu bauen. Das war, hatten natürlich dort, hat er sich natürlich ein paar Leute mit ins Boot genommen. Wir konnten die GFK-Karosserien, das konnten wir nicht herstellen damals. Da war eine Versuchsabteilung in Zittau, die Robur-LKWs bauten, die hatten sowas. Die jetzt sind, haben mit Polyester konnten die arbeiten. Und dort hat sich der Vater einen Enthusiasten gesucht, da gab es Gott sei Dank auch einen. Und klar, machen wir das und sowas. Und die haben uns dann die Karosserien gebaut, wir haben das Chassis gebaut. Und dann wirklich war es zum 7. Oktober, wurde das Auto vorgestellt. Also fuhren drei, das war immer so eine Demonstration bei uns an der großen Straße, Demonstration und dann Sportler machten das und dann kam der Vater mit seinen drei RS1000 an der Tribüne vorbeigefahren und haben sie natürlich alle gestaunt. Und was war das Resümee aus dem Ganzen? Die DDR hatte einen Sportwagen, den sie international in Brüssel und ausstellen konnte, neben Wartburg und Trabant. Und hat gar nichts dazu getan, hat lediglich das geduldet und hatten auf einmal, also die Kommunisten hatten auf einmal einen Sportwagen. Und da war die Welt in Ordnung und dann hat er Vater die danach erst die offizielle Genehmigung bekommen, ihr dürft diese Fahrzeuge herstellen. Eine Preiskalkulation durfte man nicht machen, also wir mussten schon einen Selbstkostenpreis kalkulieren und dann, das war damals so bei uns, der Staat hat den Preis festgelegt. Und da war nicht viel dran zu verdienen. Nee, und in Wartburg hatte damals 19.000 Euro DDR-Mark gekostet und der RS1000 war bei 27.000. Und es ist immer noch relativ wenig Geld für den Aufwand, den man da betreiben müsste. Ja. Um Spekulationen und da aus dem Weg zu gehen, wurde der Vertrieb so begrenzt, dass jeder, der so ein Fahrzeug kaufen wollte, musste sich verpflichten, an Rennen teilzunehmen. Hier kommt wieder der Rückschluss. Ja, okay. Mein Vater hat damit wirklich eine Serie kreiert und es mussten Leute Rennen fahren. Und mussten in Anführungsstrichen, viele haben das ja auch sehr, sehr gerne gemacht, das war eine Bereicherung des Lebens. Man konnte mit dem Fahrzeug zur Rennstrecke fahren, hatte ja eine Straßenzulassung. Man hat den Schalldämpfer abgemacht, Rohr dran gemacht, man hat die Vergaser aufgemacht, größere Düsen und hatte ungefähr so 10 PS mehr. Man hatte. Und geräuschmäßig 50 PS mehr.
Ne? Das ist ja manchmal noch viel mehr wert.
Genau. Und damit wurden dann wirklich Rennen gefahren, waren dann bis zu 20 Autos auf der Rennstrecke zum Teil. Und es kommt natürlich die Frage, wer hat das gemacht oder wer hat diese Fahrzeuge gekauft? Am Anfang natürlich Sportler, die so ein Fahrzeug betreiben wollten. Helge Heinrich zum Beispiel, die eine Motorradrennfahrerin war, oder Formelpiloten, die jetzt auch mit dem Sportwagen fahren wollten. Aber das ging dann weiter bis zu Handwerkern, Dachdeckern, Rechtsanwälte, Zahnärzte, also querbeet durch die Mittelschicht. Die haben sich so ein Fahrzeug gekauft und hatten dann wunderschöne Erlebnisse auf der Rennstrecke.
Das Geld war ja da, ne?
Geld
eigentlich.
War da.
Also Geld
war,
so wie, genau. Geld gab nie. Aber man konnte es nicht ausgeben eigentlich.
So ist es. So.
Wie war denn die, gab es eine große Warteliste auf den Wagen?
Nein, ein bis zwei Jahre war das so. Also das war schon aufgrund des Geldes war das begrenzt, aber aufgrund, dass man Rennen fahren musste, damit war es nochmal eingeschränkt. Das hat schon funktioniert in der Richtung. Nach fünf Jahren hat sich das natürlich aufgelöst und ja, wir haben dann weitergebaut bis 1979 und mussten dann die Produktion einstellen, weil es gab einfach keine Teile mehr. Dort sind wir am kommunistischen System dann gescheitert. Ich weiß noch, ich habe damals die letzten 30 Autos mitgebaut. Mich hat der Vater dann losgeschickt, fahren wir in die Vertragswerkstätten, wir brauchen noch einen Blinker, wir brauchen eine Türklinke, wir haben aus Eisenach, wo wir eigentlich die Bezugsquelle offiziell hatten, die hatten auch nichts mehr, es gab einfach nichts mehr. Und da hat der Vater gesagt, Schluss, wir machen jetzt Schluss. Wir haben jetzt 100 Stück gebaut, das ist ein gutes Ende. Und parallel dazu hätte man dieses Fahrzeug nach 10 Jahren Bauzeit auch modifizieren müssen.
Mhm. Ja, klar.
Und da hat es eben ein glückliches Ende gehabt.
Ja. Wie waren denn so Rennwochenenden eigentlich mit dem Wagen? Gab es dann Teileversorgung? Ich meine, heute ist das ja so, wir fahren mit dem LKW vor und nehmen jedes Teil zehnfach mit. Wenn sie so schon keine Teile bekommen haben, da hätte ja auch nichts kaputt gehen dürfen eigentlich, oder?
Nee, hätte nicht, das war so.
Also man muss ein bisschen aufpassen.
Das Risiko ist man eingegangen. Natürlich sind verschiedene dann auch mit dem Trailer gekommen, haben das Auto aufgeladen, sind zur Rennstrecke gefahren, dann wieder zurück. Aber in den ersten Jahren sind die wirklich per Achse dorthin gefahren und hatten ihren Spaß. Und ja gut, wenn einer rausgeflogen war kaputt, dann hat dann eben Pech mit dem Abschleppdienst nach Hause. Das war das so. Aber es ist relativ wenig passiert. Was überhaupt nie passiert ist, dass es einen Unfall gab, wo Menschen zu Schaden gekommen sind. Also das gab es überhaupt nie. Natürlich waren so spezielle Fahrer, die hatten ab und zu mal ein Crash, gab es sowas. Und von denen hatte ich ja glücklicherweise auch mal so einen Unfall erwerben können. Aber es war relativ wenig.
Okay. Wir müssen mal ein bisschen was über die Daten von dem Auto sagen. Also grundsätzlich ist es ja eigentlich ein Wartburg, ne? Also eine Wartburg-Technik.
Ja.
So Motor und so. Ja. Wurde der Motor nochmal optimiert?
Also da noch was gemacht? Ja, vielleicht mal vorgestellt, angefangen. Also die Basis des Fahrzeuges. Oder jetzt müssen wir ein bisschen vom Design nochmal anfangen. Also wir hatten, mein Vater und ich, der Vater hatte die Idee, ein Auto zu bauen. Wie soll es aussehen? Naja, da habe ich dann schon alle möglichen Bilder gesammelt von Porsche, Lamborghini und Ferraris und sowas. Die hängen dann alle in der Werkstatt bei uns.
Und wie sind Sie an die Bilder gekommen?
Aus alten Zeitungen und okay. Ja, man hat schon so ein paar Zeitungen erwischt und man hat die ausgeschnitten und kopieren ging ja damals alles nicht. Ja. Jedenfalls, und dann haben wir bald gemerkt, okay, in Sportwagen sehen alle mehr oder weniger gleich aus. Windschlüpfrig, klein und leicht. Ja. Also baut man die Karosserie um die Räder, um den Motor und so rum und dann entsteht dann das typische Sportwagen-Design. Wenn man das so sieht, sehen sie alle auch ein bisschen ähnlich. Ja. Und wir hatten uns dann ein Gipsmodell gemacht, als Basis das Chassis vom Wartburg, das war die Grundlage, war auch sehr gut. Ein Rahmen mit den Achsen dran und darauf haben wir ein Gipsmodell gebaut. Können wir dann uns angucken, das haben wir da stehen. Und dieses Gipsmodell sah dann schon recht ansprechend aus. Der Knackpunkt war aber die Frontscheibe. Also so ein Sportwagen lebt von der flachen Frontscheibe, die groß ausladend ist. Und da haben wir dann recherchiert, eine Frontscheibe zu bauen, war in der DDR unmöglich. Also musste man was Serienmäßiges nehmen. Und da kam eigentlich nur die Wartburg-Frontscheibe in Frage. Man musste auch Ersatzteil liefern können und sowas. Die Frontscheibe ging ja doch mal schnell kaputt. Mhm. Und dann wurde eben diese Frontscheibe genommen, haben wir aus Blech gebaut und haben das in dieses Gipsmodell reingepasst und um diese Frontscheibe herum haben wir dann das Design ermittelt, weil das dann schon ein bisschen anders aussah, okay, als wir es geplant hatten. Und dieses kleine Gipsmodell ist dann zum Herrn Scheidler, der war an der Industrieschule oder in Berlin, hat er gearbeitet und dort haben wir das Modell hin und er soll das professionell überarbeitet. Also ein Designformgestalter war das, also ein Industrieformgestalter. Und der hat dann ein NC5-Modell aus Plastilin auf der Grundlage von unserem kleinen Gipsmodell gemacht. Und das sah dann schon professionell aus. Mhm. Also das sah schon richtig gut aus. Kleiner Schlenker dazu, das sah wirklich gut aus. Als das dann umgesetzt wurde in Zittau, gab es ja noch nicht mit Scannen und gar nicht, das wurde vermessen und wurde das Modell in 1:1 Gipsmodell hergestellt, was heutzutage bei den Italienern also auch noch üblich ist. Es wurde ein 1:1 Modell und dort sind eben bei der Umsetzung vom 1:5 Fehler passiert. Also das Auto ist irgendwie in Natur breiter geworden. Ja, und, ja, die Haube war ein bisschen schief vorne, was man jetzt noch sieht. Und es war eben so. Und als die erste Karosserie dann auf das Chassis gesetzt wurde, haben wir es dann gemerkt, dass die Räder viel zu weit drin standen. Die waren eigentlich bündig und standen immer so weit drin, die Karosserie ist einfach breiter geworden. Okay. Aber wir konnten es nicht mehr ändern, es war dann so und das war das Design. Und dann haben wir angebaut, die Grundlagen waren der Wartburg, zu 80% Wartburg-Teile. Der Rahmen wurde modifiziert, der Motor war im Wartburg, der vorne war, wurde nach hinten gesetzt. Hinten in das Getriebe, demzufolge auch. Hinten wurde ein kleiner Hilfsrahmen dran gebaut, wo das Getriebe drauf saß. Federn wurden, die Federdome, die wurden runtergesetzt, wurden ganz flache Federn gemacht. Können wir uns da nochmal angucken, wir haben gerade so ein Auto da, okay, wie wir es bauen. Gerne, ja. Also das Chassis wurde stark modifiziert. Dann wurde eine Bodenwanne drum gemacht, 10 cm über der Erde, Millimeter Aluminiumblech, mehr war da nicht. Und ja, Überrollbügel war obligatorisch. Das Auto sollte so flach wie möglich werden, einen Meter hoch hat der Vater gesagt.
Das ist nicht gelungen, also das ist wirklich
war der Prototyp. Aber nach dem Prototyp haben wir gesagt, das ist doch sehr eng. Also dann 1,5 Meter ist es dann geworden. Da konnte man doch ein bisschen besser sitzen. Und es sollte, ja, Überrollbügel, Bodenwanne, Chassis und der Windlauf, wo die Frontscheibe vom Wartburg ja integriert war oder reingepasst hat, wurde auch verwendet. Wurde sehr schräg gestellt. Ja, und dann war das eigentlich schon soweit fertig, die Karosserie drauf. Und dann war es soweit fertig. Jetzt kommen wir zu den Spanzen, die Türen. Und da gibt es auch eine Episode, warum Flügeltüren. Mhm. Ja. Und eigentlich, die offizielle Variante war, um in das flache Auto besser einsteigen zu können, ging das mit den Flügeltüren, die bis ins Dach reichten, konnte man wirklich besser einsteigen als mit einer großen seitlichen Türe. Das war eine Einsteighilfe. Das zweite Thema war, also wir hatten eine relativ kleine Garage, braucht man ja eine Größe für einen Trabi, für einen Wartburg, relativ schmal. Mhm. Und wenn man eine große Coupé-Tür gehabt hätte, die man für den RS1000 gebraucht hätte, wir wären gar nicht aus der Garage rausgekommen, das wäre zu klein gewesen. Und diese Flügeltüren laden nur 40 cm aus, wenn man so hoch wird. Also konnte man sie in einer kleinen Garage öffnen. Das war. Das aber wahrscheinlich war das Hauptmoment beim Vater der 300 SL, ja. er wollte auch eine Flügeltür haben. Ja. Ja. Aber es kam alles so zusammen, aber das Wichtigste war, durch die Flügeltüren konnte man wirklich gut einsteigen in das flache Auto. Das war schon ein
ordentlicher Moment. Aber ist das nicht konstruktiv ein Riesenaufwand gewesen? Also das mit den Federn, dass man das
ja, so... Ja, ein Riesenaufwand, so eine Türe zu bauen, die wurde aus übertriebener David Blech wurde die gebaut, gekantet, gefalzt, geschweißt, gemacht, gedengelt und so weiter. Ein Riesenaufwand, die haben pro Seite, wurde 14 Tage, hat ein Mann an so einer Türe gearbeitet, bis die im Rohbau fertig war.
Pro Seite, 14 Manntage?
Ja. Okay. Ich war ja Kurbelautomat drin, also ging an Scheiben hoch und zur Kurbel, also war schon sehr, sehr aufwendig. Ja. Und dazu noch diese Flügeltüren, was die Spaltmaße betrifft, ringsrum einzupassen, war auch eine Herausforderung. Und wie gehen die Flügeltüren auf? Heute mit dem Gasdämpfer überhaupt kein Problem, gab es ja damals nicht. Mhm. Wir haben von der MZ die Federgabel, die hatten lange Federn. Dort haben wir Türfederbänder selber gebaut, diese Federn genommen und die haben Gestänge gebaut, die Feder drüber gestülpt, in der Drehbank zusammengespannt, höchst kriminell, weil wenn die abgeflogen war, ist durch die ganze Werkstatt gesorgt. Und dort haben wir Federbeine selber gebaut. Hat auch funktioniert, ging hoch. Hat geklappt, aber nach ungefähr einem Jahr wurden die Federn müde und die gingen bloß noch halb hoch. Und wenn man Bilder meines Vaters sieht an einem RS1000, der hat immer die Hand an der Tür, weil ich immer gesagt habe, er hat sie immer hochgehalten. Aber wir bauen heutzutage kleine Gasdämpfer rein, die sind schon im Durchmesser kleiner und das funktioniert halt wirklich perfekt. Ja.
Und leistungsmäßig am Motor, was kam
daraus? Motormäßig hatte er ja große Erfahrung vom Formelsport. Dort wurden ja die Motoren, die Blöcke sind ja unverändert seit 1960 gebaut worden. Mhm. Und genau dieser Wartburg-Block wurde modifiziert. Der Vater hatte einen Prüfstand. Er hat jetzt mal übertrieben sein halbes Leben auf dem Prüfstand verbracht und hat dort die Motoren eben optimiert. Das geht ja von der Kanalbearbeitung, Zweitaktmotor, Kanalbearbeitung bis zur Auspuffabstimmung, bis zur Ansaugtraktabstimmung, also Rennvergaser, normale Vergaser, Renntüten, normale Auspuffe für die Straße. Also es wurde auf dem Prüfstand alles optimiert und zum Schluss kam praktisch raus, dass ein Rennmotor mit Rennvergasern und einen ordentlichen Rennauspuff ohne Schalldämpfer hatte ungefähr 100 PS. Und das ist schon eine ordentliche Literleistung. Und die Straßenautos, die hatten so 70, 75 PS. Die waren dann mit Luftfilter mit. Ja. Funktionierte aber, obwohl wenig Leistung, funktionierte gut, denn das Auto wog um die 800 Kilo bloß. Und wir bauen jetzt dieselben RS1000 als Rennfahrzeuge, wie wir sie im Sport jetzt verwenden. Die wiegen nur noch 650 Kilo. Überall gespart, GFK dünn gemacht, alles. Und haben auch so 100 PS und da fährt man wirklich sehr komfortabel.
Ja, komfortabel, das ist gut. Ich meine, wenn man das mal hochrechnet auf heute SUV-Verhältnisse, da brauchen wir schon 250 PS, ne?
Ja,
um damit zu kommen. Und dann hat natürlich nicht diese Straßenlage. Und man merkt ja immer das Gewicht auf der Bremse. Ne?
Ja, ja.
Beim Bremsen ist das
sehr schön. In den Kurven sind wir schnell durch, wir können die alle ausbremsen. Ja. Beschleunigung sind wir auch, aber in der Endgeschwindigkeit hapert es natürlich dann. Wird die Frage kommen, wie schnell ist das Auto damals gefahren?
Für damalige Verhältnisse war das ja unglaublich.
In Wartburg ist gefahren so 135, 140, wenn es ein bisschen berg runter ging. Und unsere RS1000 mit den 70 PS sind so 165 gefahren. Ging aber nur mit dem fünften Gang. Wartburg hat ein Vierganggetriebe. Wir haben das Vierganggetriebe verlängert, die Wellen verlängert, einen fünften Gang dazu gebaut, Gehäuse verlängert und hatten damit eben, konnten damit 165 fahren.
Und die Rennversion ist über 200, oder?
Ja, die ist 200. Wir hatten dann länger, also die fünften Gänge wurden dann länger gemacht und dann ging über 200. Fahren wir jetzt auch noch. Ja.
Das ist ja nicht schlecht. Mhm. So, und dann wurde das Auto irgendwann eingestellt, weil Sie gesagt haben, es gab keine Ersatzteile mehr.
Das ist richtig.
Also Sie haben eben schon gesagt, Sie haben sich da die Dämpfer von der MZ zusammengezogen. Mhm. Gab es da noch irgendwie Teile von anderen Autos? Also ich glaube, die Scharniere und sowas, das war
ja,
vom Lader oder so.
Geringfügig.
Oder die, was mir gefällt, die Rückspiegel.
Ja, der Rückspiegel, das Bild Kuriosum, die wurden selber gebaut. Die wurden damit an der Formel schon selber gebaut, als alten Fahrradlampen.
Aus alten Fahrradlampen, ne? Genau, ja.
Die hatten ja diese stromlinische Form, da wurde ein Drückteil gemacht, wo dann ein Spiegel reingebaut wurde. Das musste ja ein konkaver Spiegel sein, da wurde vom W50, vom LKW, die hatten ja große Spiegel, das wurde da rausgeschnitten und dann hatte man ein gewölbtes Spiegelglas und hat einen ordentlichen Rückspiegel. Und so wurde Spiegelfüße wurden gegossen aus Aluminium und ja, eigentlich relativ einfach, aber eben aufwendig. Ja. Und als wir 2006 nochmal angefangen haben, die Fahrzeuge nochmal neu zu bauen, also nochmal neu zu kreieren oder nochmal aufzulegen, da war mir klar, so ein Rückspiegel baust du nie mehr selber. Es gibt solche schöne Talbutter, die sehen fast genauso aus, wir verwenden die. Aber unsere Kunden wollten das nicht. Die wollten definitiv so einen selber gebauten Spiegel haben an allen Autos. Und so bauen wir jetzt die Spiegel wieder wie früher. Nicht mehr als Fahrradlampen, sondern es gibt ein Drückteil jetzt, was so aussieht. Und werden wieder Spiegel geschnitten und es werden wieder Füße gegossen und poliert. Und also genau wie früher. Und die verbauen wir jetzt. Jetzt sind zwar sagenhaft teuer, weil die Zeit, die da rein investiert hat, die kostet ja jetzt richtig Geld. Und ja.
So ist es.
Was gab es noch? Die Haubenscharniere von unserer Heckhaube und von der Kofferklappe vorne, das waren solche flachen Scharniere, die waren vom Skoda.
Ich möchte euch noch meinen Partner dieser Folge vorstellen und das ist die Firma Kali. Und die machen etwas, wovon ich lange geträumt habe, nämlich immer, wenn ich mal wieder große Rechnungen für kleine Arbeiten am Auto präsentiert bekommen habe. Ich erinnere mich da an meinen Wunsch, bei einem früheren Fahrzeug einige Programmierungen wie Blinkerbestätigung beim Abschließen und so weiter ändern zu lassen. Ich bin fast hinübergekippt bei den Preisvorstellungen des Händlers. Fehlercodes sind auch so eine Sache, wo man vielleicht gerne mal selbst drauf schauen würde und nicht zuletzt werden über immer mehr Sensoren am Auto immer mehr Daten erfasst und dafür gefühlt immer weniger Infos an den Fahrer weitergegeben. Auch unfair. Oder habt ihr noch einen Ölthermometer oder das Manometer für Öldruck im Armaturenbrett? Ich nicht. Kali ist da der Problemlöser eurer Wahl. Damit habt ihr die komplette Transparenz über den Zustand eures Autos und holt euch die volle Kontrolle über euer teuer bezahltes Fahrzeug endlich wieder zurück. Als täglicher Begleiter liefert Kali euch die Fehlerdiagnose in Herstellerqualität, Auslesen und Löschen von Fehlercodes, Auslesen und Aufzeichnen von Motor-Live-Daten, sogar mit Referenzwerten zum besseren Verständnis, Freischalten von versteckten Funktionen, bei denen man auch manchmal staunt, was das eigene Auto eigentlich alles kann. Ihr benötigt nur einen Wagen mit OBD2-Stecker und die Funktionen von Kali variieren je nach Hersteller. Aber wenn man mal in die Liste schaut, dann findet ihr alle üblichen Verdächtigen wie natürlich BMW, Mercedes, Porsche, Toyota, Volvo, Land Rover, Opel, Peugeot, Skoda, VW, Mini und viele, viele Marken mehr. Alles lässt sich bequem über eine iPhone- oder Android-App steuern. Es gibt eine kostenlose Version, mit der ihr Basisfunktionen nutzen könnt und eine Lizenz speziell für eure Automarke oder bei Interesse auch für alle Automarken. Und wenn ihr jetzt 15% sparen wollt, dann nutzt den Gutscheincode Alte Schule. In einem Wort geschrieben, einfach Alte Schule bei der Bestellung im Gutscheinfeld eingeben oder klickt auf den Link in den Shownotes, damit der Code automatisch angewendet wird. Alle Infos zu den Marken, zu Funktionen und Preisen findet ihr im Netz unter www.mykali.de. Kali wird mit C geschrieben. Und wie gesagt, den Link zum Rabatt auch nochmal bei mir in den Shownotes.
Gibt es jetzt ganz, ganz schwer. Rücklichter, diese runden Rücklichter, eigentlich wie es Ferrari oder Lotus alles hatte, sind vom Wohnwagen oder von Anhänger, also Anhängerbau sind die verwendet worden. Gibt es nach wie vor noch, werden nachgebaut. Trabant waren die Türschlösser, waren also vom Trabant, Türtlingen vom Wartburg, wurden auch umgebaut. Ja, ansonsten ist es doch mehr oder weniger alles Wartburg-Teil und was nie Wartburg war, ist dann Eigenbau.
Ein wildes Sammelsurium an Teilen. Aber haben Sie dafür eigentlich einen Wartburg gekauft und den auseinandergebaut?
Damals nicht. Wir hatten, als wir die Erlaubnis bekommen hatten, hatten wir ein Kontingent. Jede Vertragswerkstatt hatte ein Kontingent, was man in Eisenach abholen konnte. Also Motoren, Getriebe, Achsen, Lenker, Stoßdämpfer. Ne? Das lag alles dort im Lager. Und wir hatten eben ein Kontingent im Jahr von 10 Motoren und 10 Getrieben, dann so viel Stoßdämpfer. Und da sind wir immer nach Eisenach gefahren und immer im Monat und haben da Teile eingekauft. Okay. So, okay. Und das ging eigentlich am Anfang problemlos. Aber mein Bruder hatte das damals immer gemacht und da kam dann, je weiter das zu den 80ern ging, kommt er immer mit weniger zurück. Also er hat keine 10 Motoren mehr, sondern bloß nur 3 Motoren und Getriebe hat man gar keine, muss man noch mal hin, Fleisch haben wir dann, machen wir jeder welche. Also das war wirklich nicht mehr machbar. bei allen Respekt und was allen, was man machen konnte, es war nicht mehr möglich, ein Audi zusammenzubauen. Es gab wirklich Italien nicht mehr.
Und es gab auch keinen so richtigen, oder gab es einen Gebrauchtwagenmarkt, wo man alte Wartburgs hätte kaufen können oder so?
Ja. Die hat man ein normaler Wartburg hat ungefähr neue gekostet, 20.000, am Schwarzmarkt ungefähr 40. Damit okay. Hat sich das so übrig.
Das war die Kalkulation dahin, ne? Das ging nicht. Wie sind denn die Testfahrten vonstatten gegangen eigentlich, die Abstimmungsfahrten von dem Wagen, als der entwickelt wurde? Hat das Ihr Bruder gemacht oder Ihr Vater?
Ja, mein Bruder hatte ja damals noch studiert. Es hat mehr oder weniger mein Vater gemacht, der wiederum auch ein Team hatte. Also wir hatten einen Werkstattmeister, der auch sein Sportfreund war, der ist auch Formel 3 mitgefahren. Also die haben beide gemeinsam, die haben sich auch sehr viel ergänzt. Mein Vater hatte immer die Idee. Eine Episode, der hatte die Eigenschaft, er ist früh um 8 in Betrieb gekommen. Um 1 ist er nach Hause gefahren, hat Mittagsstunde gemacht und um 3:30, 4 ist er wiedergekommen und hat dann abends bis um 7 dann nochmal gearbeitet. Und kurz um 4 war bei uns dann Feierabend in der Werkstatt und jedes Mal, wenn der Vater 3:30 in Betrieb kam, haben die schon alle, oh Gott, was hat er sich jetzt einfallen lassen? Und da war manche Arbeit, die über den Tag gemacht worden ist, hinfällig, weil er eben eine andere Idee hatte. Also wir müssen das doch anders machen. Und da wurde alles wieder weggeschmissen und es wurde neu gebaut. Und unser Werkstattmeister war mehr der Praktiker, der hat dann gesagt, na, das geht nicht so und wir so und so. Und die haben sich da wirklich super ergänzt. Ja, und die beiden sind dann Probefahrten gemacht. Also es gab ja damals auch schon rote Nummern, die sind dann auf der Autobahn gefahren. Autobahn war das Einzige, wo wir mal ein bisschen schneller fahren könnten und mehr ist da gar nicht gewesen. Und die ersten Autos sind ja dann im Renneinsatz gewesen und dort hat sich dann Verschiedenes rausgestellt. Zum Beispiel die Lenkerkonstruktion war damals so, das waren Kugelköpfe und da ging das Federbein auf den unteren Lenker. Und wenn die Kugelköpfe ausgeschlagen waren, hat das Federbein den Kugelkopf rausgedrückt und der Lenker schnappte nach unten. Und das wurde dann aber nach 8 Autos waren das, wurde dann korrigiert und die Federbeine drückten dann auf den oberen Lenker. Und damit war das dann, das war das Einzige, was mal so ein bisschen kriminell war. Ansonsten hat alles funktioniert.
Also wenn es das rausgedrückt hat, hat die Lenkung versagt. Ne?
Ja, dann ist die Achse abgeklappt. Ne? Aber okay. Dadurch, dass das in der Regel im normalen Verkehr passiert, ist nicht viel passiert. Also sind keine Unfälle entstanden.
Okay. Wie viele Leute haben hier gearbeitet?
Am Anfang haben da, ich musste ja, am Anfang war die Anfrage natürlich riesig. Mhm. Und da waren, glaube ich, bis zu 15 Leute haben da gearbeitet. Dann ist das ein bisschen abgeflacht, die Kurve. Und dann so 5 Leute haben dann gearbeitet. Zum Schluss haben dann nur noch 3 Leute gearbeitet. Da war ich, ein Kollege von mir, mein Bruder, sein Mechaniker war das. Und dann der Siegfried, unser alter Klempner. Ja, wir haben das dann noch die letzten 20 Autos gebaut.
Mit 3 Mann.
Ja.
Das ist so unglaublich, oder? Wenn man das so aus.
Gut, ich habe dann schon Schablonen und es war dann schon relativ einfach. Genau wie jetzt. Also deswegen war das für mich auch kein Problem, als wir 2006 nochmal angefangen haben. Ich konnte das alles noch, ich wusste alles noch, wie es geht. Und die Maße hatte man natürlich nicht mehr im Kopf, aber es war eigentlich kein Thema, weil es eben viel Handarbeit war und ja.
Hat Erich Honecker hier mal vorbeigeguckt?
So ungefähr.
Hat er?
Nee, hat er nicht.
Also ich hätte gedacht, dass er vielleicht stolz ist auf seine Sportwagenmanufaktur hier. Nee.
Aber die standen in Brüssel und in Genf, gibt es Bilder, neben Wartburg und Trabant und sowas. Und es wäre ja naheliegend gewesen, dass der Konstrukteur immer mit hin durfte, aber er durfte nie mit hin, weil sie Angst hatten, er wäre vielleicht dort geblieben oder abgeworben worden. Ja. Aber hätte mein Vater nie gemacht, er war so bodenständig, der...
Wow. Naja, und wenn man hier sowas Herausragendes macht und so eine besondere Stellung hat, dann bleibt man ja vielleicht auch.
Ja, aber es war trotzdem ein relativ einfacher Mensch. Er hatte sein Ziel erreicht, er hatte seinen Sportwagen, er hatte seinen Sport. Er ist bis in die 80er Jahre noch, ist er mit dem Prototypen, den ist er noch Rennen gefahren, also in Polen und in Most und sowas. Ja, hinterhergefahren, aber trotzdem hat noch seinen Spaß gehabt. Und
Beisein ist alles.
Ja, er hatte wenig Ansprüche, sage ich mal.
Ja. So, dann ist das Projekt Melkus RS1000 erstmal ein bisschen in der Versenkung verschwunden.
Ja.
Und Sie haben das BMW-Autohaus gemacht nach der Wende und glaube ich noch ein zweites auch noch, oder?
Nee, wir hatten das BMW-Autohaus, erst in unserer alten Werkstatt. Da hatten wir noch einen Mietvertrag, der 5 Jahre lief und dann mussten wir ein neues Autohaus bauen. Und gerade in der Phase, wo alle gebaut haben, Preise ohne Ende, also das war unglücklich. Und BMW hatte auch so seine Ansprüche an ein Autohaus, das war dann irgendwie so 3,5 Millionen Euro Objekt geworden.
Hoppala, ja.
und das so alles also stand, ohne viel Hinterland und naja, war schon nicht so ohne. Dann haben wir jemanden gefunden, der das dann übernommen hat, zumal wir parallel wirklich zunehmend Anfragen hatten, RS1000, baut ihr noch welche, wisst ihr noch was oder könnt ihr noch oder wo steht einer, restauriert ihr welche? Und da haben wir gedacht, naja, als kleines Profitcenter neben Autohaus wäre vielleicht nicht schlecht. Und dann haben wir das dann eben begonnen, haben wir aber dann gemerkt, parallel kann man es nicht machen, das erfordert viel zu viel Power. Und naja, dann haben wir das Autohaus abgegeben, glücklicherweise hat das kurioserweise ein Mercedes-Händler übernommen, ein großer, okay, der sich im Osten auch schon gut etabliert hatte und der wollte eben in der Landeshauptstadt BMW machen, hat geklappt. Und wir haben diese RS1000-Produktion nochmal angeschubst, gemeinsam mit meinem Sohn. Und das hat sich dann irgendwie innerhalb von 2 Monaten rumgesprochen, dass wir nochmal 2 Autos bauen. Und da hatten wir auf einmal 15 Bestellungen, 15 Leute wollten so ein Auto haben. Ich dachte, um Gottes Willen, kriegen wir denn die Teile überhaupt noch ran? Da wussten wir damals.
Die gleiche Problematik wie früher.
Ne? Aber diese Problematik gab es nicht mehr, weil auf einmal endlos viele Lager sich aufgetan haben von Vertragswerkstätten, von Privatleuten, die Teile gehortet hatten, die Werkstätten auch. Und da haben wir dann so das Resümee gezogen. Wir haben immer auf die DDR damals geschimpft, ihr schafft das nicht. Die haben das schon geschafft. Die haben genug Teile gebaut. Die wurden bloß in Kanäle verteilt, wo niemand rankam. Deswegen gab es nicht. Also das, und die Kanäle, die haben sich jetzt offenbart und es gab im Prinzip alles. Also wir haben Getriebe, wir haben Motor, wir haben Achsen, wir haben Kugelköpfe. Wir haben alles bekommen, was es gab. Und ich sage immer, dann gab es Händler, die hatten solche Vertragswerkstätten aufgekauft, haben sich dann in DDR-Lager aufgebaut. Und haben wir einen großen Rost auf jemanden. Und wenn ich Teile gebraucht habe, sind wir das hingegangen, habe ich gedacht, das ist besser wie Eisenach. Es gibt alles. Und auch zu sehr moderaten Preisen.
Okay.
Ja, und alte Teile-Thema war das überhaupt nicht mehr. Manpower, wer baut es? Ich alleine konnte es nicht bauen. Aber wir hatten die alten Kollegen noch, der Klempner, der bei uns im Autohaus, den wir übernommen hatten damals, den gab es noch. Es gab den Motorenmann noch, der war zwar Rentner, der hat die Motoren noch gemacht. Ja, es gab die alle noch und das war auch kein Problem mehr. Das Problem war für den ersten Moment die Zulassung. In der heutigen Zeit so ein Fahrzeug zuzulassen, neu zu lassen, utopisch, geht nicht. Und da haben wir uns eigentlich, da haben wir uns mit der Deka dann zusammengetan, wie könnte man das machen? Und da hat gesagt, wie habt ihr denn früher die ersten Autos zugelassen? Ja, die hatten eine Wartburg-Zulassung. Da war eine Wartburg-Zulassung, ein Kraftfahrzeugbrief von Wartburg und Umbau zum Jahrestausend. Dann sagen wir, machen wir eben wieder so. Ihr habt eine ordentliche Zulassung. Wartburg dürfen noch fahren, die dürfen noch, nehmt doch so einen Wartburg und baut den um wie früher. Und genauso machen wir das jetzt auch noch. Wir bauen einen Wartburg um. Deswegen sind die Papiere, die wir jetzt haben, Wartburg-Papiere, aber der Umbau zum Jahrestausend und Fahrgestellnummer hat eine separate Fahrgestellnummer wieder, der Jahrestausend. Und so können wir die jetzt noch bewegen, solange wie Wartburgs noch fahren dürfen.
Okay.
Wenn die nicht mehr fahren dürfen, dann ist es vorbei.
Aber es stand nie im Fahrzeugbrief auch früher nicht Melkus als Hersteller,
sondern? Doch, die letzten, glaube ich, 20 Autos, die hat dann, da konnte mein Vater dann eigenständige Briefe ausstellen. Wir haben dann Blankos gekriegt und fahrzeugisch ausgefüllt und ja. Bis dato mussten diese Fahrzeuge immer, wenn sie fertig waren, kam vom Polizeipräsidium irgendein Fachmann und hat die sich angeguckt und hat die Nummer eingeschlagen. Also das, okay. Die letzten durften wir dann selber machen.
Wahnsinn, das klingt alles nach so extrem homöopathischen Dosen. Wenn man jetzt einen Melkus hat mit einem Kraftfahrzeugbrief, wo Melkus drinsteht, ja. Ich meine, das war einfach 20.
Tut sich auch im Preis widerspiegeln.
Ja, wollte ich gerade sagen. Wie werden die gehandelt, die alten Melkus?
Na, man kann rund sagen, in einem moderaten Zustand um die 100.000, zwischen 90 und 100.000. Das sind abgefragte Fahrzeuge, die zum Teil eben auch so ein bisschen umgebaut sind und verschnickt sind und andere Sitze, andere Getriebe drin und sowas. Die sind dann relativ wertlos, kann man nicht sagen, aber minderwertig um die 50.000, aber unter dem passiert da gar nichts.
Unglaublich, oder? Was Sie für ein wertvolles Auto damals geschaffen haben.
Ja. Ja.
Den 27.000 Ostmark.
Aber wieder zum Ursprung, der eigentliche Wert liegt nicht so in der Technik und er liegt vielleicht ein bisschen in der Optik, weil es wirklich ein bildschönes Auto ist, aber es liegt eigentlich an der Historie, wie das Auto entstanden ist, wie es gebaut worden ist, wie es konstruiert worden ist, wie das zugelassen worden ist in den damaligen alten DDR-Verhältnissen. Das war schon was Besonderes.
Und so ein Auto tatsächlich unter den Bedingungen zu bauen und auch mit dem ganzen Know-how und dem ganzen Hintergrundwissen von Ihrem Bruder und von Ihnen und von Ihrem Vater, das ist natürlich wirklich was Besonderes. Ne? Und dann, wenn Sie jetzt heute die Melkos bauen, also man kann die immer noch kaufen. Tatsächlich, wie Sie sagen, ja. Was kostet denn heute so einer neu?
Nur um die 95.000. So.
Also ähnlich wie ein alter.
Ja, aber man muss dazu sagen, wir bauen die wirklich originalgetreu. Wir haben sogar noch zum Teil die alten Leute. Also ich bin jetzt 67, also ich baue jetzt nicht mehr federführend. Das habe ich meinem Sohn übergeben, der führt das weiter. Nie gezwungenermaßen, sondern er macht das wirklich aus freien Stücken. Er hat da wirklich einen Nerv dafür. Also original Leute, original Teile und wir modifizieren so wenig wie möglich, sodass die Fahrzeuge wirklich noch so gebaut werden wie der letzte 1979. Mhm. Ein paar kleine Sachen modifizieren wir, zum Beispiel die Benzinpumpe, die früher eine pneumatische Benzinpumpe war, die ersetzen wir durch eine elektrische. Weil es hat zu DDR-Zeiten immer Probleme mit der Benzinpumpe gegeben, zu wenig Benzin, Motor kriegt kein Benzin, geht fest, Motor kaputt. Und das, um das zu umgehen, haben wir eine elektrische Benzinpumpe reingebaut. Und so paar kleine Sachen, die die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges eben nie verbessern, sondern sicher machen. Denn wenn heute mit einem Oldtimer fährt, der will nie wegen einer Benzinpumpe irgendwo liegen bleiben. Ja, das genau, muss klar. Man sich nicht mehr antun. Ne? Ja. Aber ansonsten, wir bauen, was es nicht mehr gibt, die Lenkräder. Das waren Lenkräder damals von Sportbooten, Aluminium gegossene Lenkräder. Gibt es schon ewig nicht mehr. Wir bauen die jetzt wirklich nach. Wir lassen die neu gießen, neu satteln und neu verzahnen und alles. Und also, um wirklich so original, wie es bloß geht, die Fahrzeuge jetzt noch zu bauen. Ne? Und es sind neuwertig. Es sind wirklich alles, also wir verwenden keine gebrauchten Teile. Ganz wenig, was regeneriert wird. Getriebe werden regeneriert, aber die sind fast besser wie neu und neuwertiges Auto.
Faszinierend. Wenn ich heute einen bestelle, wann bekomme ich den?
Ein, zwei Jahre,
okay.
Wir bauen, der Sepp, seine Firma baut ja nicht bloß diese Fahrzeuge, er hat eine Fahrzeugaufbereitung und hat noch zwei Werkstätten. Also er macht das so als kleines Standbein mit und mehr wie zwei, drei Autos im Jahr werden die.
Also Sepp ist ihr Sohn und dann gibt es noch Ronny, das ist ihr Neffe, quasi der Sohn Neffe. Von Uli, ja. Von dem Rennfahrer. Der ist auch in seines Vaters Fußstapfen getreten, oder?
Das war wirklich ein bisschen traurig, als er in die Fußstapfen getreten ist. In dem Moment ist mein Bruder gerade verunglückt, also das war nach der Wende. Der hatte die BMW-Förderung bekommen und ist Formel Junior gefahren, zusammen damals sogar mit dem Michael Schumacher, war das, glaube ich.
Ja. Mit Ralf Schumacher, glaube ich, ne?
Oder? Mit Ralf Schumacher, ja, genau. Ja. Und ist dann ein bisschen verheizt worden. Er ist dann Formel 3 gefahren und dann haben wir einen Porsche Cup gefahren und dann ging es mit Sponsoren. Am Anfang war das alles noch so ein bisschen Publicity, ja, ein DDR-Fahrer und der Sohn von dem und sowas. Das ging alles noch, das ist dann relativ schnell verflacht. Und er ist dann doch hat sich alleine da durchboxen müssen und das war in dieser Szene und in der Zeit nie einfach. Ja, hat dann irgendwann die Segel gestrichen und hat jetzt, vertreibt jetzt Anführungsstriche Männerspielzeug, also kleine Flugmodelle, kleine Motorräder und sowas, die er irgendwo importiert und vertreibt die dann. Hatte zwischendurch mal eine Kartbahn, sehr erfolgreich, bis dann die Immobilie dort verkauft worden ist, muss die Kartbahn geschlossen werden. Also er wurschtelt sich wirklich so durch, aber hat es nicht einfach und in der Zeit, wo er praktisch die Hilfe gebraucht hätte, wäre ich eigentlich da gewesen, aber das war genau die Zeit, wo wir dieses Autohaus neu gestaltet haben. Keine Zeit, null Zeit. Das war unmöglich. Ja. Aber ist alles gut gegangen, er fühlt sich wohl, wir fühlen uns wohl. Wir haben viel erlebt, aber das, was der Vater, um vielleicht den Bogen zu schließen, da geschaffen hat, davon profitiert sogar sein Enkel jetzt noch.
Also das ist wirklich eine ganz besondere Geschichte und was ganz Außergewöhnliches. Und jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage, bevor wir uns das Auto angucken, weil Sie haben es ein bisschen eilig. Wenn Sie nochmal 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt bekommen oder vielleicht auch Zweitakt gemischt, man weiß es nicht, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
Tja, so blöd wie das klingt, aber ich hab noch nie in meinem ganzen Leben einen Ferrari bewegt. Ich würde gerne mal mit einem Ferrari, die westlichen Rennstrecken sind auch nicht schlecht, haben wir fast alle erlebt, in Spa. Spa war für mich die westliche schönste Rennstrecke, weil im Großformat Schleiz ist das ungefähr.
Stimmt, ja, die Ardennen-Achterbahn.
Ja.
Und in Schleiz ist es ähnlich. Was für ein Ferrari? Gibt es da irgendeinen besonderen?
Ah, ich würde nicht unbedingt den neuen nehmen, würde so ein Dino, würde mir schon reichen.
Ah ja, genau. Und optisch ist der ja ein bisschen angelehnt an den.
Also nicht modernes, sondern schon was Historisches. Und um auch den Draht zu kriegen, wie man so ein historisches Fahrzeug mit doch ein bisschen mehr PS und wie sich das anfühlt.
Ich bin mir sicher, ein historischer Dino-Besitzer aus dem Dresdner Raum wird sich jetzt melden. Okay. Herr Melkus, danke für Ihre Zeit.
Ja, gerne.
Das war Peter Melkus und ich hatte es ja versprochen, auch mal verstärkt ein Auge auf den DDR-Motorsport zu werfen und ich finde, es hat sich gelohnt. Das ist so eine fantastische Geschichte und so ein Melkus ist wirklich bildschön anzusehen. Ich hoffe, ihr habt mal die Gelegenheit, einen zu sehen. Übrigens wird es noch eine kleine Werksführung mit Peter Melkus bei mir auf YouTube geben. Wenn ihr da meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr das Video auf gar keinen Fall. Den Link gibt es auch nochmal in den Shownotes. Euch jetzt eine schöne Woche, einen schönen zweiten Advent und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.